Hallo und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hannah Rosenblatt und spreche mit Lay.
Hallo.
Thema unserer Folge generiert sich aus einer Mail von Judith von den Rautierchens. Und in ihrer Mail haben sie eine Frage eingesprenkelt. Und die lautet: Wir wissen nicht, ob das Thema Umgang mit Ins, die anderen Ins, Schaden, retraumatisierende Aktionen machen und so weiter zu triggern für den Podcast ist. Ich habe gelernt, dass sie das aus Gründen tun, aber ich finde es besonders für kleine Innis oft unerträglich, kann aber keine Kommunikation mit diesem Inni erreichen. Das ist nicht als Frage formuliert, aber wir haben es als Frage aufgefasst, uns mal mit dem Thema zu befassen. Wie ist es für uns? Wie regeln wir das? Wie erleben wir das? Und entsprechend sprechen wir heute darüber. Lay, sagt mal.
Ja, wir haben uns total über die Frage gefreut, weil es ein Thema ist, was uns gerade sehr, sehr beschäftigt. Also jetzt in den letzten Monaten, aber ich würde auch sagen, immer sehr beschäftigt, aber jetzt gerade ein bisschen stärker wieder. Und ich freue mich total, dass wir uns darüber austauschen. Und ich finde es total wichtig, darüber zu sprechen. Ich werde erstmal ein bisschen was so zu unserem Zugang zum Thema erzählen und was wir damit verbinden. Also in der einen oder anderen Weise beschäftigt es uns wahrscheinlich unser Leben lang schon. Und jetzt in den letzten 3 bis 4 Jahren habe ich das Gefühl, dass wir uns ein bisschen systematischer damit auseinandersetzen können. Also so ein bisschen weniger chaotisch, weil das auch die Zeit ist. Also ich glaube, seit 3 oder 4 Jahren haben wir manchmal punktuell ein bisschen therapeutische Begleitung und auch so ein inneres Bewusstsein, ein kontinuierlicheres inneres Bewusstsein darüber, dass wir viele sind, auch obwohl wir die Diagnose schon sehr lange haben, etwa seit 15 Jahren oder so, aber da gibt's einfach eine große Wissenslücke dazwischen oder Kommunikationslücke innerlich und auch eine Zeit, in der wir eben jetzt nicht professionell äußerlich begleitet wurden. Und da merke ich schon, dass der Umgang damit ein sehr, sehr anderer ist, durch das Wissen, dass wir viele sind. Und auch durch das Wissen, es gibt 1:1 Unterstützung ab und zu dazu. Und habe das Gefühl, vorher war die Auseinandersetzung teilweise sehr chaotisch damit. Also weil es nicht ein kontinuierliches Wissen darum gab, wie das in der Frage formuliert wird, dass es Innens sind, die anderen Innens schaden oder so. Sondern dass es einfach so Dinge gab wie ja, also wenn wir so eben zum Beispiel retraumatisierende Sachen machen oder so, dass ich so das Gefühl habe, ich war dann in Situationen oder Kontakten oder Verhältnissen, wo ich schon gemerkt habe, das ist irgendwie seltsam und entspricht mir jetzt nicht so ganz, aber irgendwas wurde ja darin gesucht und irgendwas fühlt sich darin auch so vertraut und gewohnt an, weil einige im Innen ja also sowas Gewohntes suchen und dann gab es nicht wirklich so Handwerkzeug, damit umzugehen in einer guten Weise, wo ich schon denke, das hilft total zu wissen, das sind andere Innens, die sich da gerade so sicher und gewohnt anfühlen in retraumatisierenden Situationen. Also und ich diese Diskrepanz besser zuordnen kann von, ja, das entspricht nicht dem, wie ich leben will und ich kann da auch was dagegen machen. Und auch, dass in der Zeit viele Formen so von schädigendem Verhalten einfach verdisst wurde. Also ganz, weil es überfordernd ist. Und ich denke, das ist immer noch teilweise so, aber viel, viel weniger. Also, dass ich früher dann vielleicht manchmal mich erinnert habe, aber das einfach immer weggedrückt habe, sehr stark. Und dass es schon so eine Zeit war, wo ich auch sagen würde, ich habe da auch Handwerkssachen gelernt, also ich habe da auch Umgangsmöglichkeiten gefunden, auf die ich auch später voll gerne nochmal zurückkommen werde, die mir auch heute immer noch voll viel helfen. Aber es gab einfach nicht wirklich eine Chance, es zu begreifen, weil mir so dieser Rahmen gefehlt hat, zu wissen, dass wir viele sind, obwohl ich es eigentlich hätte wissen sollen wegen der Diagnose. Und Was in der Zeit auch passiert ist, ist, dass ich einfach in ganz anderen Kontexten versucht habe, so ein bisschen gesellschaftlich und übergreifender zu verstehen, wie Gewalt funktioniert. Viele Dinge habe ich dann auch ein bisschen darüber versucht zu verstehen, also zu verstehen, dass wenn wir immer wieder Gewalt oder Diskriminierung ausgesetzt sind, dass es auch dazu führt, dass wir das irgendwann übernehmen und solche Selbstbilder übernehmen und solche Handlungen übernehmen. Und das ist etwas, was ich jetzt später so in therapeutischen Kontexten in Bezug zu Dis und so, wird ja da dann eher von so Begriffen wie Täterintrojekten oder so gesprochen, also dass das so angelernt oder verinnerlicht oder übernommen wurde. Und so wie mein Zugang dazu war, war eben eher über so verinnerlichte Gewalt oder verinnerlichte Diskriminierung. Und da habe ich auch gemerkt, dass es mir Ansatzmöglichkeiten gibt, das besser zu verstehen, warum trage ich das weiter oder warum werden diese Handlungen immer wieder reproduziert. So. Und das war auch eine Zeit, wo wir uns generell so ein bisschen vermehrt damit auseinandergesetzt haben, was macht Gewalt überhaupt mit Menschen und mit Gruppen und so. Und wir auch gemerkt haben, dass dadurch sehr viel Trennung hervorgerufen wird. Und das ist auch etwas, was wir unterdessen sehr verstehen, dass das auch etwas ist, was innerlich erzielt wird. Also dass über das Ausüben von Gewalt versucht wird, wieder zurück in starke dissoziative Barrieren zu kommen. Und damals haben wir das eher so gelernt in Bezug auf gesellschaftliche Strukturen oder zwischenmenschliche Beziehungen. Auch Gewalt trennt einfach oft. Also oder es führt sehr, sehr oft dazu, wenn wir nicht aktiv dagegen halten. Also dass wir da dann wieder in so Traumalogiken auch reinfallen. Ich fand, diese Reise war ganz schön herausfordernd bestimmt auch, weil ich, und manchmal denke ich auch so, Mist, es wäre irgendwie schon cool gewesen, ein bisschen früher die Möglichkeit zu haben, kontinuierlicher zu wissen, dass wir viele sind und kontinuierlicher therapeutische Unterstützung zu haben. Und gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, dass uns das schon auch geholfen hat, auch zu merken, dass die Weise, wie Gewalt in uns wirkt, gar nicht so mega besonders und individuell und auch nicht unbedingt dis-spezifisch ist, also in irgendeiner Weise schon, aber es ist auch so, wie Diskriminierung und Gewalt auf ganz viele andere Menschen einwirkt und so mega viel, wodurch ich das Gefühl habe, so mich so zugehörig zu fühlen zu sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen und Bewegungen und Kontexten. Oder was heißt zugehörig, nicht zugehörig, aber irgendwie verbunden oder solidarisch zu sein damit und auch zu merken, okay, das heißt, wenn das ein punktuell geteilte Erfahrung ist oder gemeinsame Erfahrung ist, dann sind das auch überall Kontexte, wo ich Werkzeuge oder Unterstützung oder Werkzeuge finden kann, die uns helfen können. Und das ist für uns irgendwie so richtig wertvoll. Ja. Und bin jetzt aber gleichzeitig jetzt gerade in einer Zeit, wo wir das zusammenbringen dürfen mit so einem Boden und Wissen, dass wir viele sind, also wo sich dieses Wissen nicht mehr zu gefährlich anfühlt und mit immer wieder therapeutischer Unterstützung auch. Und das finden wir gerade sehr spannend, das alles zusammenzubringen und merken auch, was für eine Erleichterung ist, diese unterschiedlichen Formen von Begleitung oder Kontexte dann auch zu haben. Ja, das ist das, wie wir gerade damit da sind. Und wie ist das bei euch, Hanna?
Es ist auch gewachsen, wie bei euch. Und es hat auch geholfen, sich mit Gewalt generell zu befassen, mit Gewaltorganisation, mit so einer systematischen Beobachtung von Ursache und Wirkung und Unterstützung und Unterbrechung, also ne, was unterstützt Gewalt, was unterbricht sie, was macht sie bewortbar, was macht sie benennbar, was macht sie veränderbar, wie kann man es beenden, diese Fragen damit habe ich mich auseinandergesetzt, damit setze ich mich auch nach wie vor auseinander. Der Zugang zu, oder das, also, ja. Also, Dissoziation macht ja vor allem eins, Trennung, das habt ihr ja gerade schon gesagt. Und es trennt ja auch selber davon ab. Also es trennt, die Dissoziation trennt mich von der Erkenntnis ab, dass ich ein gewaltausübendes Innen bin oder ein gewaltausübender Mensch. So, oder ein Mensch, der von Gewalt profitiert. Das ist ja Dissoziation. Und die habe ich mit mir, die habe ich in mir, die habe ich in der Welt. So. Und es gab viele widersprüchliche Signale in meiner Biografie und in meiner therapeutischen Geschichte, dass es sehr lange gedauert hat. Also es gab Impulse, die total verhindert haben zu erkennen, wann ich selber Gewalt ausübe. Es gab Impulse, die mich dazu ermächtigt haben, Gewalt auch gegen mich selber auszuüben, also gegen andere Inns oder Gewalt zu legitimieren und aufrechtzuerhalten. Es gab aber auch immer Impulse, die mich dazu bringen sollten oder die ich als Strafe empfunden habe, weil ich Gewalt ausgeübt habe. Also dann habe ich über die Strafe erfahren, ich habe Gewalt ausgeübt. Und das alles in einem Rahmen von halt vielen Jahren und häufig nicht bewortet. Also gerade das, was ich in der Psychotherapie da mitgenommen habe, an Aufforderung zu Gewalt gegen mich selbst oder Strafe aufgrund von Gewalt gegen mich selbst, war einfach gar nicht bewortet. Und wie sollte ich das dann selber beworten? Und wie sollte ich dann selber merken, warte mal, da ist jetzt irgendwie gerade was schief? Oder überhaupt, da gibt's komische Vorstellungen, die ich hinterfragen könnte. Zu diesen Impulsen bin ich dann, oder zu diesem Hinterfragen bin ich dann erst gekommen, als ich mich mehr mit der Theorie befasst habe, als ich die Autismusdiagnose bekommen habe. Da war der Zugang dann nochmal ein anderer. Und das hat gereicht, um den Blickwinkel auf mich nochmal zu verändern. Und dann beides sehen zu können. Dass ich, auch wenn ich kein Täterintrojekt bin, ein Innen bin, das auch schadet, das auch gezielt schadet, und das aus Gründen schadet und das auch Schaden erfährt, Schädigung erfährt, so dass das gar nicht so trennbar ist. Und das war für mich eine total wichtige Erkenntnis, sowohl für meine Therapie als auch für mein Leben mit anderen Menschen und Tieren und in dieser Welt und so. So bin ich jetzt gerade hier. Und das bringt uns so ein bisschen an den Punkt, dass wir ja in diesem Podcast schon auch versuchen, nicht nur theoretisch und so meta zu sein, sondern auch ein bisschen konkret. Aber so wie ich hier gerade bin, wird es total schwierig zu erklären, was ist denn eigentlich für uns, wenn wir hier im Podcast sprechen, Schaden. Also was bedeutet anderen Innen Schaden? Oder was meinen wir, wenn wir von retraumatisierenden Aktionen sprechen? Vielleicht mögt ihr da einmal einen Versuch machen?
Boah, ich finde es gerade voll spannend, was ihr erzählt. Also ich werde da gerne einen Versuch machen und auch nochmal was aufnehmen, was ihr gesagt habt von, also was ich ein bisschen gehört habe, dieses Anerkennen, dass es jetzt auch nicht unbedingt so ist. Es gibt die einen, die unbedingt Schaden anrichten und die anderen nicht, sondern dass es auch das Reflektieren von wo üben wir vielleicht selber gewaltvolle Strategien aus, als welche, die jetzt im System jetzt nicht irgendwie gezeichnet sind als potenziell, also so wie es ja oft destruktive Anteile oder wie auch immer das gesagt wird, wo das stimmt so, boah, krass, also weil gewaltvolle Strategien üben einige von uns alltagsorientierteren Wesen echt auch massiv aus, um zu funktionieren. Also wir drücken da manchmal welche weg mit einer Wucht und mit einer, also, und auch bei uns gab es auch so ganz lange die Regel, die löst sich langsam ein bisschen auf, gab es ganz langsam, richtig drastisch die Regel so, ja, also Minis dürfen da sein, wir können die auch versorgen, du sprichst nicht darüber, was du spürst und was dir passiert ist. Also so ein mega krasses Redeverbot. Und ich weiß, das war für uns nötig, damit wir irgendwie funktionieren und leben konnten und so, und auch damit die auch schöne Sachen erleben können und integriert werden können. Das ist total wichtig gewesen, aber es ist mega krass. Also, und das ist schon, ist das Schaden, was ich denen zufüge? Vielleicht nicht im größeren Kontext, wenn ich denke, wir würden zerbröseln, wenn die erzählen dürften. das bringt denen auch nichts, weil dann haben sie keinen, also dann haben sie ja keinen Halt. Also die von uns, aber es ist natürlich mega, würde sagen, das hat auch eine Traumalogik drin, zu sagen, du darfst nicht darüber sprechen. Du darfst da sein, aber du darfst nicht darüber sprechen. So. Aber jetzt, also das ist, finde ich, auch ein konkretes Beispiel übrigens, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt die Form von Schädigen, worauf wir jetzt heute primär den Fokus legen. Weil es darin ja schon sehr offensichtlich ist, dass es um den Weitererhalt des Gesamtsystems geht. Und ich glaube, bei einigen von uns, ich würde mal hoffen, glauben, denken, dass die alle wollen, dass wir in irgendeiner Weise leben. Aber vielleicht, aber trotz, ist, also eine Sache, die für uns auf jeden Fall darunter fällt, ist so ganz klar Suizidalität und Selbstverletzung, also wirklich dieses körperliche Ausüben von Zerstörungsversuchen. Und das ist etwas, mit dem wir immer mal wieder sehr konfrontiert sind und wo ich auch merke, jetzt steige ich vielleicht schon ein bisschen zu tief ein, aber wo ich auch merke, dass wenn wir uns denen annähern, dass die sich auch uns oft entziehen zu begreifen oder mit denen zu kommunizieren oder so. Oder beziehungsweise, was ich in den letzten 3 Jahren merke, ist, dass ich dann manchmal die Vordersten erwische, die aber noch halbwegs anschließbar an mein Verständnis von Zusammenleben sind. Also, und dahinter geht es aber immer weiter und sind noch mehr, die noch tiefer in diesem zerstören müssen und zerstören wollen verwurzelt sind. Und ja, das, also das ist auf jeden Fall etwas, worüber wir gerne sprechen wollen, weil das uns immer wieder massiv aus dem Gleichgewicht wirft und weil die auch wirklich spezifisch ist. Ja, die ist auf jüngere Innens abgesehen haben, aber nicht nur. Und einfach unser Leben ganz schön aus der Bahn werfen. Was bei uns wir auch dazu zählen würden oder ich dazu zählen würde, ist so Impulse, die dazu führen, dass alle Helferkontakte abgebrochen und zerschlagen werden. Das haben wir sehr stark immer wieder. Und auch Impulse, die dann ausüben, dass wir Kontakte zu allen Befreundeten und sozialen Netzwerken abbrechen, also bis hin zu SIM-Karte wegschmeißen und so. Das ist, da gibt's dann, manchmal finden wir im Nachhinein gute Gründe, aber das ist auf jeden Fall auch was, diese Isolation. Und das, was ich auch schon vorhin gesagt, angedeutet habe, sind so aktiv schädigende Kontexte oder Beziehungen aufsuchen oder verstärken. Das ist für uns auch etwas, was darunter fällt. Und wo ich mir gut vorstellen kann, dass das auch Teil dessen ist, worüber wir reden. Ist das so ein bisschen das, was ihr meintet mit eurer Frage, ob wir da konkreter was dazu sagen können, was ja für uns drunter fällt?
Ja. Ich würde von uns noch ergänzen, dass ich auch immer mit meine, auch wieder so eine doppelte Sache, also von meinem Ende der Perspektive auf diese Ins, nehme ich manche davon nicht als menschlich wahr, sondern eher als monströs, als allmächtig und ja, also wichtig in der Sprache, ne? Ich empfinde sie nicht als unmenschlich, sondern als nicht menschlich. Und entsprechend auch vieles von dem, beziehungsweise ehrlich gesagt das meiste von denen, was kommt, einfach unfassbar bedrohlich. Und total problematisch, weil Kommunikation da einfach nicht so funktioniert, wie ich das so kenne. So. Und von deren Ende ist das sicherlich anders. Aber die Tatsache, dass ich auch nicht so in Kontakt gehe, ist ja schon gewaltvoll. Das ist ja auch Isolation. So, ne? Also das meine ich. Ich meine aber auch innere, die Verbindlichkeiten, gar nicht erst eingehen wollen, so gar nicht erst Bezugspunkte suchen und das auch ganz strikt ablehnen, überhaupt sich abzugeben, so. Und ich meine Innere, die ganz klar alte Erfahrungen oder frühere Gewalterfahrungen wiederholen, die das immer wieder abspulen und innerlich auch abwehren, wenn sie darauf hingewiesen werden, dass sie etwas wiederholen, dass sie das Gleiche machen wie jemand Echtes, so wie jemand außen, so. Genau. Das ist gemeint. Jetzt haben wir einen Aspekt noch nicht besprochen, den würde ich aber gerne annehmen, bevor wir in die Frage des Umgangs gehen. Und zwar ist so ein bisschen etwas, was aus der Mail anklang, oder da ist so ein Ausdruck von, ich finde das für besonders kleine Innere, für Jüngere, für Kinder so unerträglich und deswegen muss es enden. Da würde ich gerne nochmal drauf schauen vorher und auch nochmal klar machen, dass ich diese Perspektive nicht habe. Also ich kümmere mich nicht um schädigende Ins, nur weil sie kleinere Ins damit unter Druck setzen oder in Traumawiederholung anstoßen oder mich in so eine Flashback-Schleife bringen oder so. Das ist nicht meine Intention, das ist nicht meine Motivation, mich darum zu kümmern. Das ist jetzt, vielleicht bin ich einfach kein mitleidiger Mensch, ich weiß nicht, aber es ist nicht mein erster Gedanke, oh, jemandem in einem ganz kleinen, unschuldigen Wesen geht's damit ganz schlecht, sondern es ist eher so, dass ich Schwierigkeiten mit meinem Alltagsbezug bekomme, wenn mehr und mehr Ins sich erleben wie früher. Dann kann ich nicht mehr so, dann steigen meine Symptome, mein Symptomdruck. Und ich kann nicht mehr selbstsicher und ganz klar darüber sein, heute ist heute. Je häufiger so alter Shit wiederholt wird, das funktioniert dann nicht mehr so gut. Also es ist sehr eigennützig, ne, und so getrieben von meinem Wunsch nach Alltagsbezug und nach, es ist alles in Ordnung, ich funktioniere, dass ich mich darum kümmere. Und ja, auch das ist gewaltvoll, also auch das ist ja so ein Durchsetzen meiner eigenen Agenda, ignorant für die Gründe dieser, in Anführungsstrichen, Negativdynamik, aber ich finde das nochmal wichtig, das auch klar zu haben, dass ich das nicht mache, um Kinder zu retten oder um mein Trauma aufzulösen oder so, sondern dass meine erste Priorität immer erstmal ist, bitte, ich möchte mir über meine Gegenwart klar sein können und ich möchte mich darin sicher fühlen. Wie ist das bei euch?
Ich habe das Gefühl, bei uns oder bei mir persönlich ist es so, dass ich sehr stark das Gefühl habe, dass mein Gefühl von einem guten Leben oder wie ich leben will, ganz, ganz doll davon abhängt, wie ich in Verbindung mit anderen im Innen bin. Und das geht nicht allen von uns Alltagsmenschis so, überhaupt nicht. Es gibt welche, die können voll gut ihr Ego-Ding durchziehen und sind froh, wenn sie so wenig wie möglich von anderen mitkriegen. Und ich habe den Eindruck, wenn ich nicht verbunden bin mit den anderen, dann fühle ich mich immer zweidimensionaler, bis ich irgendwann wie so ein Blatt einfach umfalle oder wegwehe, weil mir viel zu viel fehlt. Das heißt, und wenn so stark zerstörerische, also Aspekte, also in Bezug auf die wollen andere von uns zerstören, wenn die ganz, ganz stark aktiv sind, dann fallen all meine Pfeiler weg. Also habe ich keinen Kontakt mehr zu anderen. Einige, weil sie einfach so sind, ich habe keinen Bock hier zu sein, wenn Leute so mit mir umgehen. Andere, weil sie echt lebensmüde werden oder lebensüberdrüssig werden, weil sie nicht immer mitkriegen können, dass sie nichts wert sind oder all die Sachen, also die dann einfach immer blasser und leerer werden. Und mit eher so traumanäheren, jüngeren Innens ist es oft so, dass ich zu denen den Kontakt verliere, entweder weil es mir zu krass ist, wie es denen geht, oder weil die sich einfach selber schon isolieren, weil die denken, sie müssen sich so schützen. Also deren Umgang ist dann halt auch nicht mehr zu kommunizieren. Und dann fällt ganz viel weg, was mir ganz viel Freude und Kraft gibt. Also dann wollen wir uns körperlich nicht mehr bewegen, wir gehen nicht mehr raus, es fällt uns schwer, im Garten Sachen zu machen. Also alles, was mir Kraft und Freude gibt, fällt weg. Wir dürfen nicht mehr arbeiten und wenn, dann nur ganz, ganz langweilige, banale Sachen, aber auf jeden Fall nicht Dinge, die interessant sein könnten. Und wenn all das wegfällt, das macht mich so schwer und eben sehr ein- bis zweidimensional. Und da geht's mir einfach echt nicht gut. Und das ist so ein Moment, wo ich so merke, boah, ich muss das ändern. Es geht gar nicht. Und ja, gar nicht unbedingt, weil ich mich so bedroht von denen fühle. Also ich glaube, vor 3 Jahren oder so oder 2 Jahren, da hatten wir das erste Mal Kontakt zu einem von denen, was jetzt auch einfach Teil von unserem immer da Ding sie ist, also wo ich dann erleben durfte, dass die nicht alle so bedrohlich sind, wie sie sich eben anfühlen im Vorfeld oder wenn ich das nicht angucke. Und das ist der Grund, warum wir das machen, also oder warum ich das mache, schon auch ein bisschen egoistisch, weil es mir nicht gut geht, wenn ich nicht im Kontakt mit den anderen bin. Und dann gibt's auch so ein Ding, dass wir schon auch so eine Ausrichtung haben, dass wir sagen, also so versuchen zu sagen, was ist unser gemeinsames Ziel oder was ist unser gemeinsamer Wert als Gemeinschaft oder als Zusammenhang? Und da hatten wir irgendwann mal für uns schon formuliert, dass wir uns dem Leben zurichten, also dem Leben hinrichten wollen. Also so wie eine Pflanze sich der Sonne hinwenden. Also wir wollen uns dem Leben zuwenden. Und das fällt uns mega schwer, wenn welche versuchen, alles kaputt zu machen.
Ja.
Und ich würde noch nicht mal ausschließen, dass die sogar okay wären mit diesem gemeinsamen Ziel oder Wert, dass die einfach nur ein anderes Verständnis davon haben, was uns am Leben hält. Aber ja.
Wie man da hinkommt, ne?
Und wie es möglich ist, da hinzukommen. Und vielleicht würde ich echt sagen, so, okay, da gibt's so ein prinzipielles Ding auch. Ich will, dass unser Schiff oder unsere Gemeinschaft uns weiterhin ausrichtet auf dieses gemeinsame Ziel. Wir wollen uns dem Leben und auch einem gewaltfreien Leben zuwenden. Und das funktioniert in solchen Situationen nicht. Also müssen wir eine Form des Verständnisses finden und der Kommunikation und Wege finden, wie wir damit umgehen.
Ja. Mhm. Lass mal über genau diese Wege des Umgangs reden.
Yay. Ja.
Ich würde an der Stelle gerne auch nochmal einen Disclaimer setzen, um unsere Perspektive so deutlich zu machen, weil wir da ganz starke Umgänge haben und richtig gut darin sind, dieses Thema zu umgehen. Unsere Umgänge sind richtig gut ausgepflastert und von Zäunen flankiert, weit rund um alles. Und zwar haben wir es ist ein bisschen Teil unserer Geschichte, dass unser Außen vor uns gemerkt hat, dass wir viele sind, beziehungsweise uns das so benannt hat. Und wir in den ersten Jahren ausschließlich von unserem Außen gelernt haben und angenommen haben, wie angemessener Umgang überhaupt damit ist und wie angemessener Umgang auch mit Anteilen ist, die andere Menschen verletzen oder Tiere in Gefahr bringen oder den Körper schädigen. Und der Umgang war extrem gewaltvoll. Also das ist genau in dieser Phase in der wir so lange in der Kinder- und Jugendpsychiatrie waren, war einfach ganz klar, dass Ins, die nicht artig sind, also die sich nicht an Verträge halten, in denen drin steht, dass man sich nicht schneiden darf oder nicht hungern darf oder brechen darf oder was weiß ich. Also so alles, was man so als im klassischen Compliance-Vertrag zum Gelingen der Psychotherapie wo man ja üblicherweise einfach zustimmt und sagt, ja, ja, ich will ja alles anders haben, alles anders machen. Ich werde mich garantiert nicht selbst verletzen und ich werde auch sicher nicht meine Essstörung ausleben und ich werde auch immer alles einhalten und ich werde auch immer brav sein. Wenn wir es nicht geschafft haben, uns daran zu halten, dann war das nicht immer gleich ein Riesenproblem. Also so will ich das auch nicht darstellen. Das war nicht so, dass wir da jedes Mal total aufs Dach gekommen haben. Aber es gab eine Phase, in der Anteile da waren, die ich als nicht menschlich empfinde und damals noch nicht mal das über die wusste. Also ich wusste nur, ich wache aus einer Fixiersituation auf und bin total fertig den Rest des Tages von Medikamenten, kann nicht mehr denken und habe eigentlich auch überhaupt keine Lebensqualität mehr, wenn diese Anteile da waren. Das war meine Perspektive damals. Und gerahmt wurde mir das immer mit, du bist ausgerastet, da war jemand da, der wollte schädigen und so weiter. Und gelernt habe ich daraus, okay, diese Anteile sind gefährlich. Sonst würden sie nicht so bestraft, also sonst würde ich nicht so bestraft, dass ich sie habe. Sie sind schlecht, sie sind nicht gut für meine Heilung. Sie arbeiten auf jeden Fall gegen das, was von mir erwartet wird. Und dass diese Erfahrung, und ich nenne das heute Gewalterfahrung, in einer Institution hat einfach sehr, sehr lange hat dieses Bild in mir überhaupt erst entstehen lassen. Vorher hatte ich das gar nicht, weil ich diese Anteile einfach nicht kannte und nicht wahrnehmen konnte. Und als ich es dann bekommen habe, war das meine Blaupause für den Umgang damit. Ignorieren, unterdrücken, nicht hinhören, dass sie es gar nicht erst nach außen schaffen, egal womit und egal wie. Und dass ich alles verstecken muss, was irgendwie auf die hindeuten könnte. Also selbst wenn es dann doch zu Selbstverletzung kam oder zu abstoßendem Verhalten, so von dem ich wusste, das würde andere Menschen richtig schlimm ekeln oder richtig schlimm abstoßen, dann habe ich darüber einfach nicht mehr gesprochen und habe das einfach versteckt, auch von meinen TherapeutInnen. Und ich finde es wichtig, das mit im Kopf zu behalten, wenn ich davon berichte, wie wir später einen Zugang dazu gefunden haben. Punkt.
Ja. Boah. Oh, das klingt echt richtig, richtig traurig. Fand das so scheiße, ey. Wirklich scheiße.
Ja.
Ja.
Es ist scheiße, es ist aber auch, also erstmal, auch für mich selber, es ist über 20 Jahre her, so. Heute passiert das wahrscheinlich so nicht mehr, hoffe ich, wünsche ich allen Kindern und Jugendlichen, die mit welcher Störung auch immer in der Psychiatrie sind, aber auch Erwachsenen, die sich dem auch ausgeliefert fühlen und die dem auch ausgeliefert werden. Und zum anderen habe ich auch inzwischen eine gewisse Empathie für meine Behandlerin damals. Also und die Pflegepersonen, und die PädagogInnen, die damit konfrontiert waren. Also ich kann heute noch besser als damals verstehen, dass sie auch selber in einem Gewaltverhältnis operieren, dass sie helfen sollen und das halt nur mit Mitteln der Gewalt tun dürfen sollen. Und das legitimiert es überhaupt nicht, aber es macht nochmal klar, dass das auch nicht, dass weder als es aus mir rauskam, noch als es aus denen rauskam und an mir landete, das grundlos passiert ist und kontextlos oder weil es jemand entschieden hat. Also ich habe reagiert und diese Menschen haben reagiert. Und das macht nichts davon weg. So, oder irgendwie kleiner oder weniger zerstörerisch, aber es erklärt oder es nimmt dieses Element der Absichtlichkeit und der willentlichen Zielsuche und des es nimmt die Befürchtung, dass andere etwas daran hatten oder dass es für etwas passiert ist, im Sinne von egoistischer Nutzen. Also sowohl das Pflegepersonal als auch diese Inns damals haben versucht zu schützen und haben versucht, Sicherheit herzustellen oder aufrechtzuerhalten. So. Und das macht das, ne, also ich würde es jetzt schwierig finden, das dann nicht mehr Gewalt zu nennen, aber ich würde es dann doch einordnen als etwas, was anders ist, als eine andere Gewalt. Ich bin da noch nicht so wortmäßig. Ich würde mir auch sehr wünschen, dass sowas häufiger in der Forschung mal angeguckt würde. Ich hatte da jetzt Kontakt bei diesem Kongress mit der Frau Garleitner, die hatte ja zu Gewalt in Institutionen, also da DDR-Heime, gearbeitet und was veröffentlicht, und ich habe dann jetzt einen Kontakt geknüpft und vielleicht finde ich darüber dann mal noch irgendwie was, weil es schon was Spezielles ist, finde ich, Gewalt in Institutionen.
Ja, ich finde das, also ich verstehe voll, was ihr meint, auch dass es voll wichtig ist, also oder dass es für euch total hilfreich ist zu verstehen, wie ist es dazu gekommen und auch zu verstehen, so von es ist in einer Institution, in der die ganzen Umstände und die, also die ganzen äußeren Umstände schon super stark dahin wirken, dass auch nicht mega viele Optionen da sind, außer Gewaltoptionen und so. Und diese Gewalt wird so. Und irgendwie finde ich es auch spannend, weil es auch übertragbar ist auf das Thema, was wir gerade innerlich besprechen, so ein bisschen. Also, und für uns macht es auch immer einen totalen Unterschied, so zu wissen, es war, wahrscheinlich wart ihr nicht gemeint mit der Handlung. Also die haben nicht versucht, euch ein schlechtes Vorbild zu sein. Die haben nicht versucht, euch Gewalt beizubringen. Die haben nicht versucht, euch kaputt zu machen oder so.
Ja.
Und trotzdem haben die in ihrer Unmöglichkeit, einen gewaltfreien Umgang zu finden, haben sie Gewalt ausgeübt und euch auch ein Vorbild an Gewalt gegeben, was ihr auch dann irgendwie übernommen habt. Und das ist einfach mega, mega traurig. Und trotzdem macht es einen Unterschied, als zu denken, die wollten mich kaputt machen oder so. Also, oder? Also das ist.
Ja, und das habe ich halt ganz Ebene lange gedacht. Ist.
Ja, ja, klar, klar. Also weil ich meine, weil es gibt ja auch Formen von Gewalt, wo es darum ging, bei uns jetzt uns kaputt zu machen. Aber bei einigen Formen ging es halt nicht darum. Und trotzdem ist es gewaltvoll. Also so, ja.
Ja, genau. Und da ist dieses Viele-Sein-Problem. Ne? Damals war das halt noch, da wurde noch ganz anders über das Viele-Sein gesprochen und da gab es noch nicht so viel Forschung. Es gab noch nicht so viel Verständnis davon. Das war Anfang der 2000er. Da war noch ein Rest von zersplitterte Seele. So hingefallen und dann sind da Scherben und die kleben wir zusammen. Und alles, was vorher ist, ist einfach nur Scherbe, ist einfach nur Rest. Und dieses Verständnis von autonom weiterentwickelten Selbstzuständen und Dissoziation als anhaltendes Wirkprinzip sozusagen, das kam ja erst später. Das kam erst, als ich so Anfang 20 war. Und es ist nur so eine kurze Zeitperiode, ne? Aber das hat einfach damals, mal abgesehen davon, dass ich auch noch die erste Dispatientin war auf der Station. Mhm. Ich war 16, das ist auch nochmal, das war auch damals nicht üblich. Schon die Vermittlung meiner eigenen Erkrankung, schon die Psychoedukation war nicht richtig. Also schon das Bild, das ich von mir hatte und haben musste in der Zeit, war, dass ich falsch bin. Und dass ich ganz grundsätzlich falsch bin. Nicht nur, dass mein Verhalten falsch ist, dass ich eine Essstörung habe oder dass ich mir ein Verhalten angewöhnt habe, das ungünstig ist, sondern dass meine gesamte Existenz, meine gesamte Psyche Ort und Ausdruck der Störung ist.
Mm.
Und das ist ja auch schon total gewaltvoll. Das ist ja auch schon ein Blick auf Menschsein und auf Person, die ja auch Traumawahrheit bestätigt, dieses Gefühl von total zerstört sein nach einer Gewalterfahrung, das wurde ja dann auch nochmal zementiert. Und da denke ich heute, okay, es ist es war unfassbar resilient von mir, als ich überhaupt dann ich zu werden und es hinzukriegen, genau diesen Aspekt zu dissoziieren. Genau diese Ansprache als du bist grundkaputt nicht verbinden zu können mit dem, was mir passiert ist. Das war richtig gut, denn sonst hätte ich keine Psychotherapie mehr aufgesucht. Als schwer gestörte, schwer auffällige Jugendliche. Und hätte es wahrscheinlich tatsächlich nicht überlebt. Da war dann die Dissoziation der erste, beste und richtige Umgang. Genau damit. Und auch mit diesen Ins. Daher die lange Vorrede, ne? Das war mein erster Umgang. Erstmal befasse ich mich gar nicht damit. Erstmal bin ich eine gute Patientin. Erstmal mache ich alles, damit ich tragfähige therapeutische Beziehungen und pädagogische Beziehungen aufbauen kann, um mich im Alltag zu verankern. Also um zu lernen, Alltag ist Alltag und er funktioniert auf diese Art und Weise. Ich musste ja gleichzeitig auch noch erwachsen werden und Pubertät durchleben und Selbstständigkeit lernen und das zusätzlich noch mit einer Behinderung, die keiner gesehen hat, im Täterkontakt, den ich verborgen habe. So, also das lief alles parallel und da war das Schlauste, als Umgang erstmal zu haben, die kommen jetzt erstmal weg. Ich verschleiere nach außen alles, was die machen, was ich von denen wahrnehme, was ich verstehe, was ich merke. Das hat in meiner Therapie keinen Platz, das hat in meiner pädagogischen Unterstützung keinen Platz, das hat in mir keinen Platz. Das war mein erster Umgang. War das bei euch ähnlich, als ihr davon erfahren habt, dass ihr solche Ins habt? Oder wie habt ihr es erfahren?
Ja, das war irgendwie bei uns sehr anders und gleichzeitig auch in einer ähnlichen Zeit, wie von der ihr erzählt. Also so, wo ich sagen würde, so dieses erste wirklich so richtig bewusste Auseinandersetzen mit stark zerstörerischen Impulsen oder so, dass das zu einer ähnlichen Zeit war. Gleichzeitig haben wir es damals nicht als eine Auseinandersetzung mit anderen Innens wahrgenommen. Also die Diagnose, die haben wir erst eher Anfang oder Mitte 20 bekommen und haben ja danach eben auch die Diagnose sofort wieder verdisst, weil wir für uns gemerkt haben, dass so psychiatrische, psychosomatische und auch therapeutische Kontexte, dass wir gedacht haben, das wäre für uns, dass wir die nicht überleben würden, dass für uns drum nötig war, die Diagnose zu verdissen. Aber auch noch aus einem anderen Grund, weil wir das Gefühl hatten, wenn wir das wirklich für uns annehmen, dass die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass wir unsere Arbeitsfähigkeit verlieren würden. Und es auch so ist, dass eigentlich jedes Mal, wenn wir dann in einer Institution waren, die uns auch nahegelegt haben, dass wir nicht arbeitsfähig sind und dass es für uns sehr, sehr wichtig war, dass wir als arbeitsfähig gelten, um halt erst die Aufenthaltsbewilligung zu behalten und dann später auch die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen zu können. Und das war schon auch mit ein Grund, warum wir uns sehr lange nicht in diese Kontexte begeben haben. Das heißt, es hat bei uns wirklich sehr, sehr lang gedauert, bis wir eben gemerkt haben oder das überhaupt so wahrnehmen konnten, dass es andere Innen sind. Das ist was relativ Neues. Ich würde sagen, vielleicht seit 5 Jahren oder sowas. Und davor hatten wir dann eher das Gefühl, dass wir irgendwie besessen sind oder einfach seltsame Sachen machen. Und trotzdem gab es eine sehr bewusste Auseinandersetzung damit. Also zurück eben zu der Situation im Teenie-Alter, also wo wir so in einem ähnlichen Alter waren, wie das, wovon ihr gerade sprecht. Das war eine Zeit, wo das auf jeden Fall auch diese Impulse sehr stark waren, wo welche sehr stark versucht haben, unseren Körper zu zerstören, aber auch außer, also Sachen im Außen zu zerstören oder wir uns auch einfach in sehr gefährliche Situationen reinbegeben haben und da dann auch in Heimkontexte gekommen sind, wozu ich sagen möchte, dass die Heimkontexte echt die für uns gewaltfreisten Kontexte waren, die wir bis dahin erlebt haben. Also das war für uns weitestgehend ein okayer Ort, soweit das möglich ist. Und in dieser Zeit, also so mit 16, 17, sind wir auch mehr oder weniger auch durch Zufall, sind wir in so Theater- und Kunst- und Performance-Kontexte reingekommen. Und das war auf jeden Fall ein Ort, wo ich sagen würde, da haben wir uns das erste Mal mit diesen Impulsen auseinandergesetzt und einen Rahmen gefunden, wo das irgendwie auf eine Weise möglich war, die ziemlich wertfrei war und wo wir dem uns langsam annähern konnten. Also im Theater gibt's ja einfach auch manchmal die Situation, bestimmte Rollen zu spielen. Und da gibt es auch Rollen, die versuchen, zerstörerisch was auszuüben oder Dinge zu vernichten oder so. Und da, das war für uns dann so ein Rahmen, wo wir in einer anderen Rolle uns einen kurzen Moment dieses Fenster ein bisschen öffnen konnten und ein bisschen in Kontakt gehen konnten und das ein bisschen verkörpern konnten von, was ist das für eine Haltung, was ist dahinter für eine Kraft oder für eine Ausrichtung oder für eine Energie, und das eben wie irgendwie nutzen konnten für eine andere Rolle, die wir dann draußen entweder in Improvisationen oder auf der Bühne in einer spezifischen Rolle umsetzen und spielen konnten. Und das war so im Kleinen möglich da. Und da haben wir uns immer total eigentlich recht gut gehalten gefühlt durch den Rahmen von der Bühne oder der Rahmen von einem Ensemble, wo wir klar hatten, und auch den Rahmen der Rolle, also dass wir wussten, das ist jetzt nicht 1:1 unseres, was da gespürt und ausgelebt wird, sondern es ist auch etwas Imaginiertes oder etwas eben in eine Rolle kanalisiertes, und das hat uns sehr geholfen. Und noch stärker haben wir das dann gelebt in eher so experimentellen Performance-Körper-Tanzkontexten, wo wir eine Zeit lang in einer Gruppe waren, wo beispielsweise am Anfang es ein Input oder ein Impuls gab von einem Gedicht oder von einer Musik oder von einer Aufgabe. Und dann jede Person für sich 20 Minuten lang mit diesem Thema getanzt hat. Und da haben wir auch total oft mit solchen Impulsen oder Bildern gearbeitet und konnten uns da tanzend oder körpernd gucken, wie weit geben wir uns da rein, wie weit gehen wir da wieder raus, wie bewegen wir uns damit. Und dann ist es auch ein Rahmen, wo ich das Gefühl habe, da ist es auch möglich, bestimmte körperliche Impulse bis zu einem bestimmten Grad auszuleben. Also zum Beispiel ist es total okay in einer Theaterprobe, wenn es dazu passt, oder eben in so einem Körpertanzkontext, vielleicht sich auch mal auf den Boden zu werfen oder gegen eine Wand zu werfen oder so, in einem Rahmen, der dann halt nicht bleibende Schäden oder so verursacht und auch nicht kurzfristige größere Schäden. Und da konnte damit halt auch ein bisschen angenähert und gespielt werden auf eine Weise, die gehalten war durch diese künstlerischen Kontexte. Und da würde ich sagen, das war so unser erster aktiver Umgang damit oder wie wir da uns dem angenähert haben.
Das ist total interessant, weil es so, es klingt nach so einem Kommunikationsraum. Also im Theater ist ja Körper auch Teil des Gesprächs oder des Worts irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da dann auch wichtig. Also es wäre komisch gewesen, wenn ihr das dann anders gemacht hättet.
Mhm.
Oder?
Ja, ja, voll.
Spannend. Und ich habe dazu noch eine Machfrage, weil ich habe das gerade in der Therapie, so einen Prozess, dass wir von einem Innen, das offenbar in Not ist oder so, dass wir davon gerade nur Körperempfindung wahrnehmen. Also da ist kein Gedanke, kein Gefühl, also ne, das kommt nicht bei mir an, aber ich habe so ein ständiges Zittern in den Beinen. Und meine Therapeutin hat letztes Mal vorgeschlagen, das zuzulassen und nicht, wie typisch ich, steifbeinig da einfach sitzen zu bleiben und zu hoffen, dass es nicht so überhand nimmt sozusagen. Und ich habe das jetzt so ein bisschen, ja, wie ich es halt so mache, ne? So, ja, ich könnte auch was anderes machen. Weil ich nicht so eine Vorstellung davon habe, wie man sich solchen Impulsen nur annähert. Für mich ist es häufig so, ich gucke da hin und es kommt über mich. Oder ich mache dafür eine gewisse Aufmerksamkeit offen und schon entgleitet mir fast alles. So ist nicht mehr so stark, dass ich dann nicht mehr erinnere, was dann war. Aber es ist schon immer noch so, dass ich dann genau merke, okay, ich darf es mitkriegen, aber ich darf nichts dagegen tun können. Oder ich kann nichts dagegen tun in dem Moment. Vor allem, dass ich dann eben so die Kontrolle verliere. Und ich frage mich gerade in der Zeit, wo ihr dann da im Theater wart, wie bewusst war das? Also, und wie habt ihr es dann auch gemacht? Also, habt ihr euch dann so hingesetzt und gesagt, ja, nur ein bisschen, nur ein bisschen. Und dann war es auch nur ein bisschen?
Also erstmal mit Zulassen hat das für uns überhaupt nichts zu tun. Also es ist sogar für uns total wichtig in diesen körpernden Zugängen, dass wir eben unbedingt aktiv darin bleiben und gucken, wie setzen wir uns damit in Beziehung. Es ist nicht ein Hinsetzen oder Hinlegen und wir lassen es über uns kommen. Und wenn wir jetzt das ganz konkret mit diesem Zittern zum Beispiel nehmen, da haben wir kürzlich in einem Workshop eine Übung gemacht, die da irgendwie total gut dazu passt. Da ging es darum, so etwas zu nehmen, was innerlich oder äußerlich auf uns einwirkt und das in dem nachzuspüren und nachzugehen und zu gucken, wie sich das körpernd ausdrückt. Und das ist ja jetzt bei euch schon da, also mit diesem Zittern, da ist dieser Ausdruck oder diese Kommunikation in irgendeiner Weise schon da. Und da könnten wir uns zum Beispiel vorstellen, mit diesem Zittern erstmal zu sein und das dann vielleicht sogar zu verstärken, bis dann auch vielleicht ein bisschen der Übergang verschwindet. Zittert es euch gerade oder zittert ihr? Also so von, macht ihr es jetzt aktiv, um dem nachzugehen und nachzuspüren oder ist es etwas, was gerade passiert? Und dann wäre ein nächster Schritt zum Beispiel, dieses Zittern in andere Körperteile zu übernehmen. Also zu gucken, was ist, wenn das Zittern plötzlich nicht mehr in den Beinen ist oder nicht mehr nur in den Beinen ist, sondern in den Armen ist. Und was ist da für eine Energie dahinter? Und was wird damit kommuniziert? Und gibt es vielleicht, was für Impulse gibt es, mit dem Körper mitzugehen und das in unterschiedliche Körperteile rüberzubringen? Das fanden wir super spannend, als wir das mit einem anderen körperlichen Impuls erst gerade kürzlich gemacht haben, eben in einem Workshop. Und dann als nächsten Schritt hatten wir da dann dieses Ding gemacht, uns vorzustellen, was ist, wenn das Zittern im ganzen Körper ist oder eben dieser Körperimpuls, wenn der im ganzen Körper ist, was macht das mit uns? Und was ist, wenn wir uns vorstellen, das Zittern ist nicht mehr in unserem Körper, sondern es ist außerhalb unseres Körpers? Und wenn wir uns damit in Verbindung setzen und damit tanzen, was für körperliche Impulse gibt es? Und da bei dem Impuls, den wir genommen haben, der tatsächlich super nah ist, auch an Innens, von denen wir das Gefühl haben, dass sie uns zu zerstören versuchen, haben wir in diesem Tanzen so gemerkt, boah, was macht das mit uns und wie ist es, wenn wir uns im Tanz damit, also wenn wir uns eben vorstellen, das ist außerhalb und wir tanzen damit, was ist, wenn wir da versuchen, gegenzugehen, ist es überhaupt möglich? Und da haben wir auch gemerkt, dass es so körpernde Impulse gibt, dem auszuweichen und so. Und das ist eine Form, wie wir damit uns in Kontakt bringen. Aber das klingt wahrscheinlich jetzt ganz schön abgefahren irgendwie.
Nee, es wirkt nicht. Abgefahren, finde ich, wirkt das überhaupt nicht. Aber es wirkt so, also auf mich so, als bräuchte man dafür ein richtig gutes Verhältnis zu seinem Körper. Als etwas, das man benutzen kann und das dann auch macht, was man will. Oder das man gut einschätzen kann. Und mein Verhältnis zu meinem Körper ist einfach richtig kaputt. Das ist einfach, ich muss drum kämpfen, dass ich ihn überhaupt wahrnehme und dass ich das verstehe, was ich da wahrnehme. Und schon so im Basic, selbst wenn es mir richtig gut geht, ist es etwas, was ich aktiv aufsuchen und mir zusammensetzen muss. Aus den verschiedenen Reizen, die ich wahrnehme, muss ich mir aktiv in meinem Kopf ein Bild davon machen, wo bin ich im Raum und wie sitze ich gerade oder wo ist die, also ne, wo halte ich gerade Spannung und wo nicht. Also da ist schon so ganz viel Kopf überhaupt nötig, um da anzukommen, wo solche Übungen ansetzen. Die setzen ja voraus, dass ich weiß, wo meine Hände sind und dass ich weiß, was ich machen muss, um sie so zu bewegen, zum Beispiel. Was nicht bedeutet, dass ich immer jede Bewegung in meinem Körper ganz bewusst mache. Also, ne, alles, also so, ich habe zum Beispiel oft dieses Phänomen, dass ich mein Gesicht ganz andere Sachen macht, als ich selber weiß und merke, einfach weil ich da die Aufmerksamkeit gerade nicht drauf habe. Die Aufnahme mit Felice, während wir laufen, ich werde erst erfahren, was Felice gesagt hat, wenn ich die Aufnahme gehört habe, weil meine Aufmerksamkeit beim Laufen war. Und dann in so einem ganz merkwürdigen Moment von, okay, und jetzt zaubern wir das ganz schnell sozusagen, dann erst darüber nachdenken kann, was ich eigentlich sagen will oder was ich antworten muss. Und dann ist meine Aufmerksamkeit auf meinen Mund, weil ich ja die Worte formen muss. Und was, also es ist total kompliziert, merke ich gerade selbst beim Erzählen. Es ist kompliziert und es ist so, über all dem liegt auch immer noch so ein Schatten von Scham und von Abwertung natürlich. Und das macht so einen Zugang total schwer. Also es ist dann einfach nicht nur schwer im Sinne von, oh, ich muss mich überwinden. Ich muss mich überwinden, da ist ein Innen, das ich gruselig finde oder so, sondern es ist auch geistig anstrengend, das alles so zu verknüpfen. Und dann in der Therapie, gleichzeitig auch noch in dem Kontakt mit meiner Therapeutin. Und es ist leichter geworden, seit ich nicht mehr annehme, dass sie mich verletzen würde. Jederzeit. Seitdem geht es. Seitdem bin ich nicht mehr so todesangespannt in dem Raum. Ja, das macht so einen Zugang total anspruchsvoll irgendwie. Aber ich finde die Idee, dass das gehen könnte, cool. Also es hört sich irgendwie organisch an, als würde man dieses Symptom, das es ja erstmal ist, als könnte man es anfassen und dann irgendwie auch bewegen. Also es wäre es nicht nur da, statisch und gesetzt, so zementiert, sondern als wäre es etwas, womit man hantieren kann im wahrsten Sinne des Wortes. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ist das auch eure Art, wie ihr auf solche Inns zugeht? Ist das so die Art Kontaktaufnahme, die ihr bei diesen Inns macht? Also ist das geblieben?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon etwas, was uns total geblieben ist und auch so eben auf irgendeiner Weise so ein bewegliches oder manchmal fast ein bisschen spielerisches Verhältnis auch zu Zuständen und ein Interesse daran eben von, wie lässt sich das bewegen, wie fühlt es sich an. Also das heißt nicht, dass es uns nicht auch total zersetzt körperlich manchmal oder wir in so voll dissoziierten Zuständen sind, aber dass wir halt darin manchmal uns diesen Zugang erhalten können. Also vor ein paar Tagen hatten wir auch mal wieder so eine Situation, wo wir total lang in einem fast ganz Körper nicht bewegen können Zustand waren und auf dem Boden lagen, also wirklich ewig, also länger als eine Stunde. Und einige von uns haben angefangen, eine Atemtanzübung zu machen, bei der es darum geht, dass mit jedem Atemzug der Körper nur 1 Millimeter bewegt wird und dem nachzugehen. Nicht, dass uns das wirklich möglich gewesen wäre, aber doch ein bisschen Bewegung ist dadurch reingekommen. Und dass da so wie ein Beobachten und eben auch so ein spielerischer Zugang auf jeden Fall uns erhalten geblieben ist. Ja, und auch heute früh hatten wir so eine Situation, wo wir das ganz bewusst für uns eingesetzt haben. Wir hatten da das Wissen, wir haben so eine 1,5 Stunden als Zeitfenster, bis wir uns mit euch treffen und die Aufnahme machen. Und wollten uns da einfach, weil wir auch so gemerkt haben, dass die sowieso gerade sehr am Drücken sind, haben wir dann auch uns auf so eine Übung eingelassen. Und da, was ich da manchmal mache, ist wirklich so, weil die auch nicht wirklich eine verbale Form haben, sich mitzuteilen. Also wie gesagt, es gibt einige, die so weit da vorne sind, die manchmal eben ein bisschen anschließbarer sind, auch auf unsere Form zu kommunizieren. Und es gibt welche, die sind daran überhaupt nicht anschließbar. Die kriege ich eigentlich nur darüber mit, dass ich mich ganz versuche, in deren Körpern das Sein reinzufühlen, also sozusagen wie eine Form von Co-Bewusstsein, indem ich versuche reinzuspüren, wie fühlt sich das an, wenn die mehr im Körper sind oder mehr in Körper kommen, und dass ich dann über die Art und Weise, wie die im Körper sind, auch Informationen von denen ein bisschen bekomme, also eine bestimmte Form oder Haltung in Welt zu sein oder eine Intention oder so oder Verspannungen oder Wünsche, die ich in dem Annähern an ihr körperliches Dasein dann mehr erahnen kann. Und ja, also da war ich eigentlich heute früh relativ zuversichtlich, weil ich auch, es gibt andere Formen, mit denen ich mich auch mit denen in Kontakt setze. Tatsächlich hilft uns GFK total, also gewaltfreie Kommunikation, um mit denen in Kontakt zu kommen. Und zwar, dass ich eben versuche, in so einer Mischung von ein bisschen in die rein zu spüren, dann versuche, mit GFK-Ohren zu hören und zu beschreiben, wie haben wir zum Beispiel eine Situation wahrgenommen, welche äußeren Einflüsse waren da, welche inneren Einflüsse waren da, was ist passiert, bevor die dann in irgendeiner Weise agiert haben, in der ich dann auf sie aufmerksam geworden bin, und da das erstmal so möglichst wertfrei zu beschreiben und dahinter Emotionen zu vermuten und nachzufragen, also wo ich dann auch wirklich manchmal so spiegle oder so, und das ist so eine Form von miteinander zu sprechen, die nicht so gut bei uns ankommen würde, wenn es eine Außenperson mit uns machen würde, weil es so sehr, weil wir da so ein bisschen empfindlich sind, aber die im Innen echt total gut funktioniert teilweise. Und wo ich dann, wenn ich sage, oh, also wenn ich da zum Beispiel darauf eingehe und sage, boah, die Situation, das klingt sehr herausfordernd oder als ob das sehr viel war, oder auch sage, spüre ich das richtig, dass da eine Verzweiflung ist oder eine Traurigkeit oder so, dass da irgendwas zurückkommt. Oft kommt auch sowas wie, nee, das ist total anders, ich bin doch nicht verzweifelt oder ich bin doch nicht traurig. Und manchmal kommt eben auch sowas zurück, wo ich merke, ah, das stimmt, oder das muss ich noch ein bisschen korrigieren, und da lerne ich manchmal auch total viel. Und mein Eindruck ist aber, dass ich damit eigentlich nur an die rankomme, die eben in irgendeiner Weise noch anschließbar sind an mein Weltbild oder Werteverständnis. Dadurch, dass ich das gerade kürzlich gemacht habe, auch mit therapeutischer Begleitung, war ich eben heute relativ zuversichtlich, dass das mit dieser körpernden Übung, dass ich jetzt da nicht noch sehr viel neue Informationen kriege. Und das war dann ein bisschen anders. Also es hat uns dann schon auch eine Weile ein bisschen zersemmelt. Aber nur so, dass wir das Frühstück dann irgendwie fast verpeilt hätten. Aber zur Aufnahme waren wir dann wieder genug da, dass es möglich war, weil wir da dann schon auch über die Körperinformationen, die wir da mitgekriegt haben, gemerkt haben, boah, krass, die sind schon echt ganz anders unterwegs. Also da gibt's schon eine Verbindung mit dieser Gewalt oder mit dieser Zerstörungswunsch oder Zerstörungskraft irgendwie, die sehr, sehr tief reicht. Und das ist auf jeden Fall eine Form, die wir nach wie vor auch für uns nutzen.
Ja. Ja, ich finde auch, das ist so ein bisschen, also in Bezug auf die Ins, die ich so bei mir wahrnehme, ist das auch so, die sind sehr eindeutig. Das ist alles sehr vereinzelt. Das ist einfach, da ist einfach nur Nein. Und mehr nicht, da ist kein, ich bin traurig, ich bin irgendwas, ich bin Nein. Ich bin nicht ich, ich bin Nein. Weg, ab, zu. Also es ist ein genau sowas mit Ausrufezeichen, fett gedruckt, unterstrichen, kursiv, alles wie man es auszeichnen kann, um zu verdeutlichen, was man will. Es ist so die Zugangsmöglichkeiten, die ich da habe, sind darauf ausgerichtet, den Druck zu erspüren. Also ich nehme diese Anteile vor allem über den Druck wahr, den sie ausüben und den sie in sich haben. Und je kürzer die Worte sind, so da finde ich dieses Bild mit dieser Anschlussfähigkeit, ne? Es gibt Ins, die agieren in Anführungsstrichen destruktiv, die verletzen meinen Körper, die verletzen mich, die werten mich ab, aber die sprechen in ganzen Sätzen mit mir. Die kann ich durch auch genau so eine ähnliche Befragung, wie du sie hast, und so eine Unterstellung von Gefühlen, die sie dann abgleichen können, das kriege ich gut hin. Aber die, die ich damit nicht mehr erreiche, sind die, die den meisten Druck haben, wo es wirklich auch, das ist dann nicht nur schwarz-weiß, das ist the deep absorbing abyss, so der tiefste, schwärzeste Abgrund, den man sich vorstellen kann, neben dem strahlsten Weiß, das einem erblinden lässt. Also so schwarz-weiß ist es, so 1-0, so ja, nein, top oder flop. Es ist absolut überlebensnah und diese Ins erreiche ich einfach nicht mit Worten und die erreiche ich auch nicht mit Argumenten und auch nicht, die sind einfach nicht in der Lage, glaube ich, unterstelle ich jetzt, durch verbale Versicherung oder verbale Formulierung von Kontakt, da sind die einfach nicht. Das ist einfach das sind keine Ins, die durch innere Überzeugungen entstanden sind oder durch Traumawahrheiten oder durch so ein Momentum, in dem sie sich selbst legitimieren. Also wo es einen Gedanken gibt, ich mache das für das. Diese Inneren erreiche ich damit nicht. Ich glaube, da ist leider nur mein Körper Zugang, weil da das Trauma einfach wohnt sozusagen oder die Spur ist. Und das ist aber gleichzeitig, das ist so ein Rahmen, der mir sehr unkontrollierbar erscheint und auch sehr sehr so, dass ich auch befürchten muss, nicht nur die Kontrolle an mich selbst zu verlieren, sondern auch über mein Umfeld. Also ich denke jetzt mal an so ein Standardklinik-Repertoire hier, autogenes Training und Atmen, dies, das. Das geht mit solchen Anteilen wahrscheinlich noch am besten. Das ist Körperarbeit, das ist irgendwie so ein Körperbezug. Oder in der Redemann-Klinik gab es irgendwie lange Zapien oder Qigong und wie sie alle heißen. Das wären eigentlich so Sachen, die genau für diese Ins genau richtig wären. Aber das sind immer Gruppenangebote. Und in der Redemann-Klinik passiert das Ganze auch noch schön in so einer riesigen Halle, wo das Dach knackt im Sommer, wo du jeden Schritt, also wo das Ganze so, wo das gesamte Setting überhaupt nichts dazu beiträgt, dass ich das Gefühl habe, okay, hier könnte ich es ja mal versuchen, den extremsten, schlimmsten, absolutesten Anteil von mir anzutippen.
Hm.
Das spielt eine Rolle. Das macht so ein bisschen auch, also ich merke gerade, wie ich so eine Hoffnungslosigkeit empfinde, da überhaupt jemals ranzukommen, das jemals aufzulösen, da jemals so eine Befriedigung hinzukriegen. Und so ein Moment von Energieableitung. Weil das sind die ja auch, diese Ins. Die haben so unfassbar viel Spannung in sich drin. Die sind so aufgeladen. Das ist Energie, die nirgends hin kann.
Ja, das ist irgendwie total treffend ausgedrückt. Also auch, dass ihr, das, was ihr sagt mit diesen Innens in ihrer Absolutheit und auch mit diesem, inwiefern die so schwer und warum die so schwer verbal erreichbar sind. Und ich glaube, das ist auch genau ein Grund, warum wir jetzt, wo wir eben therapeutische Begleitung haben, oft so denken, boah, dass wir da auch manchmal so unzufrieden sind oder so, weil wir das Gefühl haben, damit gar nicht, also mit der Sprechtherapie da gar nicht so nah ranzukommen. Und das verstehe ich jetzt irgendwie nochmal anders. wenn ich euch da so zuhöre. Also dass das vielleicht dann eben auch gar nicht der Zugang ist, der für diese Innen funktioniert.
Ja, aber ich denke auch irgendwie, dass ja trotzdem, also meine Therapeutin wäre, glaube ich, trotzdem bereit, sich denen zu widmen und da einen Zugang möglich zu machen. Es liegt ja dann an mir, ne? Das ist dann so meine Antwort darauf, wo ich denke, ey, ja, du hast da jetzt die Vorstellung, dass da ein mickriges kleines Kind vor dir steht und also meine Therapeutin, du hast halt die Vorstellung, dass was ich als absoluten Horror empfinde und als überwältigend und riesig, dass das in Wahrheit ein klitzekleines Kind ist, das was braucht. Aber schon, also ich habe so schon auch paar Mal die Vorstellung gehabt, oh Scheiße, wenn ich da jetzt noch näher rangehe, verliere ich die Kontrolle und schreie hier rum in der Praxis, in der Gemeinschaftspraxis wohlbemerkt, mitten in der Innenstadt, umgeben von anderen Praxen für Psychotherapie. Und deswegen ist in meinem Kopf schon immer die Vorstellung, okay, für diese Anteile, für diese Arbeit darfst du sowieso nur in die Klinik gehen, wo, wenn es zu so einem Schrei kommt oder zu so einer Entladung kommt, das richtige Fachpersonal ist, um die Scherben bei den anderen Patienten wieder einzusammeln, hoffentlich. In Klammern, passiert ja häufig auch nicht, Klammer zu. Aber, ne, also schon das, da habe ich ja schon die erste gewaltvolle Spaltung drin, dieses, okay, so darf ich nicht überall sein, noch nicht mal in dem sichersten Schutzraum, der mir gewährt wird, meiner Psychotherapie, diesem Raum. Sondern dafür muss ich in den Knast, also in die Psychiatrie oder in eine psychosomatische Klinik. Also ich formuliere das gerade zum ersten Mal in meinem Leben. Ich bin gerade so ein bisschen, hoffentlich hört meine Therapeutin diese Folge nicht. Also ich finde es wichtig, da an der Stelle klarzumachen, dass es vor allem von diesen Innens nicht blockiert wird, sondern von uns Alltagsanteilen und dass dieses man kommt da nicht ran, nichts mit diesen Innens zu tun hat, sondern mit den Möglichkeiten des Zugangs und mit den Möglichkeiten der Sicherheit, die wir als alltagsorientierte Innens haben. Also es ist ja auch, gibt auch dieses Vorurteil oder so diese Erzählung, dass wir anscheinend normalen Persönlichkeitsanteile, dass wir immer so kontrollbedürftig sind und deswegen diese Anteile wegzwingen. Das ist ja tatsächlich in vielen Situationen so. Aber an manchen Stellen hat es gar nichts mit unserem Kontrollwillen zu tun, sondern damit, dass wir die Kontrolle nicht abgeben können, weil es keinen sicheren Rahmen gibt. Keinen wirklich sicheren Rahmen.
Ja, das kennen wir echt auch sehr gut. Also auch diesen Eindruck so von in solchen Zuständen oder damit können wir echt nur in stationären Settings sein. Das kennen wir auch vor allem noch aus viel früher, wo wir noch nicht therapeutische Begleitung hatten, wo wir, wenn die näher an uns dran waren, das Gefühl hatten, wir müssen in eine Akutpsychiatrie für ein paar Tage oder so, weil alle anderen Kontexte das nicht halten können. Und ich glaube, in dieser Einschätzung oder in dieser Überzeugung sind so zwei Wahrheiten drin, die wir auch manchmal total schwer zu unterscheiden finden. Und das eine, glaube ich, ist so auch ein bisschen eine in Trauma verhaftete Wahrheit, also zumindest bei uns, dass wir dadurch, dass wir das Gefühl haben, die wollen, also wir sind total überflutet oder überwältigt oder überfordert mit diesen Impulsen oder mit dieser Zerstörung oder mit diesen Innens, dass wir dann denken, wenn wir da auch nur ein Fenster aufmachen, dann wird das ganze Umfeld zerstören oder es wird überfordernd sein für das Umfeld. Und da haben wir in der Klinik tatsächlich mal eine andere Erfahrung gemacht, also dass wir dass eins von diesen Innens nach vorne gekommen ist und die Therapeutin sich halt überhaupt null hat umpusten lassen. Das war für uns eine total spannende Erfahrung, also zu merken, nee, da ist auch unsere Einschätzung von innen sehr davon geprägt, dass uns die Situation früher fast umgebracht hätte. Und dass wir drum denken, das wird das Außen so komplett überfordern. In dem gleichen Klinikaufenthalt haben wir dann kurze Zeit später die Erfahrung gemacht, dass es auch die Klinikstrukturen überfordert hat, als die präsenter waren. Also es ist schon auch eine Einschätzung, die manchmal auch total zutrifft, aber vor allem ist uns das andere geblieben, eben so zu merken, nee, das pustet das Außen nicht unbedingt um. Und die zweite Wahrheit, die ich irgendwie total wichtig finde, auch anzunehmen und uns darüber bewusst zu sein, ist auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die von den ganzen Verhaltensnormen, wie wir Emotionen spüren dürfen, wie wir uns körperlich ausdrücken oder auch wie unser Körperbewusstsein ist oder unsere körperlichen Zustände sind, dass das gesellschaftlich total eng vorgegeben ist, wie wir uns da zu verhalten haben und dass es dadurch tatsächlich extrem wenig Räume gibt, in denen wir uns damit auseinandersetzen können, ohne halt Ausschluss oder Abwertung oder Zwangsinstitutionalisierung zu befürchten und dass das drum auch teilweise ein total wichtiger Schutz ist, da sich dann eben auch nicht damit auseinanderzusetzen.
Ja. Ja. Stichwort Schutz. Also wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, dass wir Schutz suchen, wenn wir Kontakt, also dass wir einen geschützten Raum brauchen und suchen und die auch erkennen können oder glauben erkennen zu können, wenn wir uns diesen sehr spannungsgeladenen, in Anführungsstrichen destruktiven Innens nähern wollen. In der Frage von Judith von den Rautierchens war aber auch die Frage drin, oder da bezog es sich auf die inneren Kinder, auf jüngere Innens, die darunter leiden. Und das finde ich auch wichtig als Aspekt darin zu besprechen, weil eben Schutz und Sicherheit so dass der Dreh- und Angelpunkt ist an der Stelle oder das Überthema für alles. Und man dann so an die Frage kommt, ja, wie schützen wir die Kinder denn? Wie sieht Schutz aus? Was sind da unsere Erfahrungen? Was hilft? Was können wir davon teilen oder was wollen wir davon teilen?
Mhm.
Da würde ich gerne hinleiten.
Ja. Also ich merke so, bei mir ist meistens, wenn ich das als erstes lese, denke ich so, oh Gott, wie soll das denn gehen? Und merke jetzt auch gerade in Vorbereitung auf diesen Podcast, wie wir darüber nachgedacht haben und weil wir da immer so dieses Bild haben von, ja, wenn es dann Situationen gibt, die irgendwie retraumatisierend für Kleine sein können, dann sollen wir die in ihre Zimmer schicken oder an einen sicheren Ort. Und ich bin so, Zimmer, sicherer Ort, um Himmels Willen, ich weiß überhaupt nicht, was das ist, wie das geht, wie soll das funktionieren, und wir sind komplett überfordert. Und dann merke ich auch so, dass diese Begriffe von Schutz und Sicherheit in uns so ganz dolle diese Assoziation haben von Abgrenzen, Trennen, Kontrollieren. Und dass das so eine Kraft und Energie ist, die für mich ganz stark auch assoziiert ist mit denen, von denen diese Impulse oder diese Gewalt auch ausgeübt wird. Und was wir, glaube ich, gerade so versuchen, ist zu gucken, was ist, wenn für uns Sicherheit heute bedeutet, so verbunden wie möglich miteinander zu sein. Also und darin so hier und jetzt verbunden wie möglich zu sein. Also zum Beispiel eben mit der Übung, die ich vorhin beschrieben habe, dass wir uns heute früh versucht haben, da reinzuspüren, was für eine körperliche Anwesenheit haben diese Innens. Das ist natürlich eben, es hat uns auch ganz schön zergröselt nachher, aber das ist natürlich herausfordernd. Aber dass ich da gar nicht jetzt versuche vorher zu sagen, es gibt welche, die sollten das nicht mitkriegen, sondern eigentlich fast das Gegenteil versuchen, weil wir kriegen ja alle mit, wenn die einmal durchs System fliegen und versuchen, alles kaputt zu machen. Also wenn die Kleinen das mitkriegen, dann dürfen sie auch mitkriegen, wie wir versuchen, das zu transformieren, auch wenn es herausfordernd ist. Also dass ich es wirklich eher versuche, so aufzufangen, wo sind wir gerade, in was für einem Raum sind wir, in einer halben Stunde gehen wir frühstücken, da ist auch eine andere Person, in anderthalb Stunden haben wir ein Treffen mit Hannah, also das so als Rahmen zu haben. Und dann, während ich versuche, in diesem körperlichen, mich körperlich eben mit dieser diesen Innen zu verbinden oder mit dieser in diese Verkörperung reinzuspüren, gleichzeitig auch ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben, dass da auch ganz viele traumanähere Innens das auch gerade mitkriegen und dass ich denen sage, das höre ich gerade von diesen Innens und ja, ihr habt recht, die haben so einen Impuls, alles kaputt zu machen und jetzt ist es aber gerade in einem kontrollierten Rahmen, wo wir das spüren und eher zu versuchen, da so vermittelnd zu sein und das alles gleichzeitig zu halten, was natürlich in den meisten Situationen völlig überfordernd ist und wir nicht hinkriegen. Das Frühstück haben wir dann auch irgendwie nicht hingekriegt, aber wir sind bei der Aufnahme jetzt. Also wir haben nachher schon gefrühstückt, aber dann alleine. Und dass ich glaube, dass wir uns da gerade eher versuchen, an einer anderen Form von Sicherheit und Schutz zu orientieren. Also eher zu sagen, unser Schutz ist die Verbundenheit, ist die Gemeinschaft. Obwohl ich immer noch unendlich gerne wissen wollen würde, wie ich Kleinen sagen könnte, geht mal ins Zimmer spielen. Also das ist immer noch etwas, was ich denke, erklärt mir mal diesen Trick. Aber
ja, der heißt Dissoziation, da sind wir uns doch einig,
ist,
oder?
Ist das wirklich also, dasselbe? Ist das doch ein therapeutisches Werkzeug?
Ja, es ist doch nur eine nette Form von Wegdrücken. Es ist doch nur eine nett begleitete Freundlichkeit, jetzt nicht, nicht hier, geh mal weg.
Okay.
Also gedacht ist das mit Sicherheit anders. Also ne, Imaginationsübungen und auch die Imaginationstherapie nach Luise Reddemann, das ist alles ganz lieb gemeint bestimmt und heilsam und sanft. Aber wenn du das einem System mitteilst und anträgst, das nur an- oder auskennt, und das ist ja nun einfach bei den meisten Leuten, die sich als viele erleben, erstmal da. Wie soll das dann übersetzt werden, anders als, okay, alles klar, ich stelle mir jetzt vor, dass ich sie wegdrücke und nutze einen Mechanismus, den ich halt sonst auch schon immer gemacht habe, die Dissoziation. Und so funktioniert es.
Okay, nicht, dass ich das unbedingt jetzt machen muss, aber jetzt habe ich endlich das Gefühl, ja, dann können wir es ja doch. Obwohl es bei uns wirklich, also es gibt sogar dann manchmal Bilder dazu, aber das sind dann halt wirklich so machtvolles Wegsperrding, also was einige machen, wo wir innerlich auch fast das Gefühl haben, wir hören, wie Türen zugeschlossen werden, so, ne? Aber das heißt, es ist die freundlichere Form von dem, was wir eh schon immer machen.
Ja, es ist der gleiche Mechanismus, er ist halt gezielt genutzt, er ist nicht, das ist der therapeutische Anteil davon, es ist nicht reflexiv, sondern gezielt, du nimmst dir Zeit dafür, du konzentrierst dich darauf, du machst das nicht unbewusst und als Reflex, sondern du setzt dich hin und machst das langsam und bewusst. Aber das ist meine Übersetzung, ne? Ich glaube, eine Therapeutin, die sich damit richtig auskennt, oder Luise Reddemann, würden da wahrscheinlich was anderes zu sagen, die würden das anders benennen, aber bei mir ist die Mechanik eben diese.
Boah, okay. Ah, cool. Also danke. Dann habe ich das jetzt, glaube ich, endlich ein bisschen kapiert. Und dann glaube ich, ist im Moment nicht der richtige Zeitpunkt für uns, das zu machen. Weil ich glaube, irgendwann wäre das richtig, richtig cool. Aber dadurch, dass wir eben die letzten 15 Jahre ganz, ganz krass das auf eine mega machtvolle, gewaltvolle Weise innerlich gelebt haben, ist, glaube ich, so, dass das im Moment gerade nicht ansteht. Ich glaube, die müssen erstmal die Realität leben dürfen, dass sie eben da sein dürfen und teilen dürfen und mitkriegen dürfen, bevor wir das gezielt und sanft einsetzen lernen. Obwohl ich schon denke, manchmal gibt's halt so Zeiten, also gar nicht die krassen Zeiten, also gar nicht jetzt dieses Konfrontieren und so, sondern echt andere schöne Zeiten, wo ich so denke, boah, da wäre ich jetzt auch fürs Außen gern einfach eine erwachsene Ansprechperson und nicht mit all den Kleinen, die plötzlich vorhüpfen und rum und ihre Sachen noch reinbringen. Und dafür würde ich das, glaube ich, so richtig gerne lernen irgendwann. Aber das ist noch nicht jetzt dran und dann auch eher eine andere Folge. Aber dann habe ich das jetzt verstanden. Wie ist es denn bei euch? Also irgendwie haben wir ja gerade erzählt, wie unser Zugang so ein bisschen ist, Sicherheit oder Schutz eher als Verbindung und Orientierung zu sehen, um eben gegen dieses Gewalttrend alles ab entgegenzuwirken. Und wie Habt ihr da Zugänge oder so?
Ja, also bei uns ist Schutzbeweglichkeit und Anpassungsfähigkeit. Also wir haben viel mit Starre zu tun. Also ich brauche eine gewisse Rigidität, um zu funktionieren in dieser Welt. Also ich brauche die auf so einem Alltagslevel. Ich brauche eine bestimmte Gleichförmigkeit, damit ich weniger Zusammenpuzzelarbeit habe. Also es entspricht meinem normalen Funktionieren, dass ich nicht total flexibel bin. Das kann ich einfach nicht. Dann funktioniere ich nicht richtig und kann mich auch nicht auf mich selbst verlassen. Also auf meine Wahrnehmung und dass ich meine Wahrnehmung verstehe und dass ich interagieren kann. Aber ein Element von Gewalt und Trauma ist ja auch so eine Starre und so eine Härte und eine gewisse Unbeweglichkeit und Unbeweglichkeit. Nicht unbedingt nicht flexibel zu sein, aber ne, der Freeze-Zustand ist einfach, der gehört zur Gewalt dazu. Sowohl für Gewaltausübende als auch gewalterfahrende Personen. Ne? Es ist ein Moment der Starre und der Nichtanpassung. Und ich erlebe es so, dass ich Schutz am besten darüber generieren kann, also gerade in solchen Phasen, in denen ich merke, ich bin traumareaktiv steif und mein Krampfanfallrisiko steigt damit. Also da gibt es auch eine direkte Proportionalität. Je steifer und traumareaktiver ich bin, desto mehr Krampfanfälle und Krampferleben habe ich in meinem Körper. Ne, da sind wir wieder bei Stressbeobachtung und bei Spannungsbeobachtung und Spannungsregulation. Das ist bei mir total wichtig, dass ich bei aller Inflexibilität und Rigidität, die ich im Alltag brauche, um zu funktionieren, dass ich so ein gewisses Maß nicht überschreite und immer so quasi wie ein Radar mitlaufen habe, bin ich gerade traumareaktiv oder nicht. Also ist das, was ich jetzt gerade verfolge, wenn ein Plan nicht funktioniert, kriege ich jetzt gerate ich in Meltdown, weil ich nicht mehr verstehe, wo ich bin und wie was funktioniert und was ich kann und wo mein Körper ist, wo ich bin, dies, das, ist es jetzt gerade so, ist es jetzt gerade sowas und es ist sehr anstrengend oder ich möchte vermeiden, dass es überanstrengend wird, da wieder zurückzukommen oder bin ich gerade wirklich auch in Zeit und selbst desorientiert und kriege deswegen so eine Steifheit, weil ich in so einem Trauma wieder erleben bin. Das muss ich, das ist so ein, das, da muss ich auch diszipliniert sein und muss in dieser Disziplin extreme Härte haben. Da muss ich sehr unnachgiebig sein. Das darf ich einfach nicht aufhören, weil es sich sonst vermischt und weil ich sonst gar nicht mehr klarkomme und auch nicht für mich selbst sicher bin. Und dann, wie soll ich in dem Zustand Schutz für andere Inns generieren? Also ich muss in meinem Alltagsfunktionieren, muss ich eine Sicherheit darüber haben, das stets trennen zu können. Und muss ich dieses Monitoring einfach aufrechterhalten. Da gibt's kein, oh, das ist so anstrengend oder so. Immer wenn ich das mache, wenn ich das unterbreche, weil ich mich kraftlos fühle oder ohnmächtig oder so, dann wird's scheiße. Dann funktioniert's einfach nicht mehr. Und dann gerate ich in so Zustände, in denen viele Kinder eben auftauchen oder wo Traumasymptomatik wieder aufflammt oder ich Albträume habe oder sowas. So intrusives Erleben. Das heißt, das ist so meine erste Schutzmaßnahme, dass ich mich selber sicher fühle und da auch unnachgiebig hinterher bin, sodass ich das wirklich zu jeder Zeit aufrechterhalte, bin ich gerade sicher und kommen die Einordnung und Einschätzung, zu die ich im Alltag komme, kommen die aus einem selbstsicheren Zustand. So bin ich mir in mir selbst sicher über das, was ich empfinde. Oder es ist traumareaktiv. Und dann ist es nach innen so, dass wenn ich, also die Selbstverletzung, die gerade bei mir eher dran ist, also es ist schon sehr, sehr lange, schneide ich mich nicht mehr oder so oder verbrenne mich. Aber es gibt selbstverletzendes Verhalten in der Essstörung zum Beispiel. Dass ich erst, dem ich erstmal mit einem Framing begegne, im Sinne von, okay, es geht gerade nicht anders. Das ist eine Spannungsregulation. Also auch selbstschädigendes Verhalten verstehe ich als Versuch, Spannung zu regulieren. Und da ist der Schutzgedanke für innere Kinder immer eher, dass ich erstmal die Beteiligung verstehen muss. Also warum hängt dieses Innenkind, warum kriegt es das mit, dass dieses andere Innen sich überisst oder für Bauchschmerzen sorgt oder so? Warum ist da eine Verbindung? Inwieweit haben die miteinander zu tun? Ist das so eine Täter-Opfer-Dynamik? Ist es so ein gesamtes Konstrukt, das sich da abspielt und wiederholt? Oder ist es so etwas, wo so eine indirekte Verbindung ist? Also manchmal sind es ja Emotionen, die die Anteile miteinander verknüpft. Dann hat das in Anführungsstrichen destruktive Innen bekämpft vielleicht gerade ein Ohnmachtsgefühl, von dem es noch nicht mal weiß, von wem es kommt oder wohin es gehört. Manchmal ist es ja total entkoppelt. Dann ist da nur dieses Verhalten zur Spannungsregulation, aber überhaupt kein Kontext. Und das ist auf der einen Seite am schwersten für mich zu verhandeln und zu umzuwandeln und zu verändern, eben weil es so entkoppelt ist. Aber nach innen ist es total einfach, weil da ja keine Verbindung ist. Da ist nichts Gezieltes, da wird nichts wiederholt. Da gibt es nicht das Gefühl, da muss jemand leiden. Solange Leiden nicht erforderlich ist innerlich, ist es für mich total einfach, dann dieses innerlich auszukleiden. Mit einer Membran oder mit einer Vorstellung von sehr viel Entfernung oder von Nicht-Erreichbarkeit. Dann richte ich mich nicht auf die zu schützenden Inns, sondern auf das gewaltausübende Innen aus und umgebe das Ganze mit etwas, das die Entkopplung unterstreicht. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie schlau das in Bezug auf meine Therapie ist. Also, ne, wohlgemerkt habe ich seit über 20 Jahren habe ich diese Essstörung. Und das war immer mein Umgang damit. Offensichtlich löst das nichts. Also offensichtlich macht das nicht, dass die Essstörung davon weggeht oder dieses Verhalten als First Guest sozusagen, wie man damit umgeht. Aber es macht auf jeden Fall, dass ich andere Inns, die damit direkt nichts zu tun haben, erstmal nicht so davon berührt sind oder ne, sich nicht direkt davon bedroht fühlen, also dann in Todesängste rutschen und so weiter. Also ich kriege es dann hin, dass gar nicht erst so eine Affektkette entsteht, so eine Kette von und dann das und dann das und dann das. Das ist ja häufig einfach nur, es gibt einen Trigger und ein triggerkompensierendes Verhalten, diese Essstörung zum Beispiel. Und darauf reagiert dann die nächste Kaskade. Und dann kommt die nächste Kette und ne? Mhm. Also so diesen Domino-Effekt, den kann ich damit total gut vermeiden. Und ich würde das als Schutzmaßnahme rahmen. Vielleicht mache ich das in ein paar Jahren noch anders, aber so mache ich das gerade.
Mhm. Ja, ich merke, dass ich beim Zuhören so an zwei Sachen so fest, meine Gedanken an zwei Sachen noch so fest haften an denen, was ihr gesagt habt. Also einerseits dieses erstmal zu gucken, dass du oder ihr als Alltagsorientierte, dass ihr sicher seid und da dieses ständige Überprüfen, also habe ich das richtig verstanden? Also das Überprüfen der Starrheit oder Rigidität, ob das ihr aus einem Wunsch eben nach klaren Abläufen und
ja, ich muss mich immer fragen, will ich das oder sind die Sache, wenn ein Plan schief geht, ne, das ist so, das ist mein Alltagsboom, ne? Dann muss ich mich immer fragen, finde ich das jetzt schlimm, weil ich weiß, es wird anstrengend, mich jetzt da wieder rauszudingsen? Oder finde ich es schlimm, weil ich Angst habe zu sterben?
Ah ja. Boah, das ist.
Und wenn ich merke, ich habe Angst zu sterben, dann ist es traumareaktiv.
Ich finde das so, das klingt für mich unglaublich schwierig, das zu differenzieren. Und gleichzeitig super wichtig und irgendwie so cool, dass du das schaffst, so im Alltag immer wieder zu prüfen. Und ich finde das gerade so einen mega wichtigen Punkt. Also, weil weil es einen riesen Unterschied macht.
Ja.
Also wo ist diese Überforderung oder die Welt geht unter, woher kommt das? Also kommt das eben aus so einem, es gibt mir den Halt, den ich, es nimmt mir den Halt weg, den ich in meinem Alltag brauche, oder ist es, weil ich eben das Gefühl habe, ich sterbe gerade? Das ist super wichtig. Und das mit diesen Ketten oder Affektketten, die dann angestoßen werden, das klingt für mich wie, wir versuchen ja auch mit unserem Verbundenbleiben irgendwie dahin zu wirken, dass eben nicht alles ins System auseinanderfällt und das Gefühl hat, also von diesen Gewalteinwirkungen so auseinanderfällt. Und dass ihr das mit den Membranen sozusagen versucht, dann beim Ursprung schon ein bisschen abzupuffern, damit das erstmal gar nicht an alle herangetragen wird.
Ja.
Und das glaube ich, das ist.
Weil das ist ja dann auch insofern leicht, als dass ich mir ja dann auch, ich weiß nicht, ob ich es mir einreden kann oder ob es dann auch wirklich so ist, aber es ist für mich wirklich, es hat sich in der ganzen Zeit, gerade auch in dieser Aufarbeitung der Psychiatriegewalt, total bewährt zu verstehen, dass diese Symptome Reaktionen sind.
Mhm.
Und dass es Reaktionen auf Spannungsanstieg sind. Dass es im Grunde, die DIS ist eine Stressverarbeitungsstörung und eine, und ganz flankiert von sehr viel Vermeidung. Also von Vermeidung als Hilfsmittel, die erforderlich, also ne, das erforderlich ist. Das hat mir so viel die Türen geöffnet, auch damit aufzuhören, Anteile, die in Anführungsstrichen böse sind, die böses Verhalten machen, die selbstschädigend sind oder die körperschädigend sind, auch überhaupt anzunehmen, dass sie überhaupt kein Konzept von Körperlichkeit haben. Und auch hinzugucken und zu sehen, ja, bei manchen Inns ist das ganz elaboriert. Die haben Konzepte und Pläne und die wissen ganz, ne, die machen eins zu eins nach, was sie erlebt haben. Gerade so essen und trinken und so und nicht schlafen gehen dürfen und so. Also da sind die ganz elaboriert und haben eine unfassbare Härte, das durchzuziehen und durchzusetzen. Aber es gibt auch Inns und damit Symptomatik, das absolut entkoppelt ist. Das ist ein Fragment. Und da ist dieses Verhalten nicht die Identität dieses Inns. Und das sind, das finde ich auch wichtig in der Psychoedukation, dass man das eigentlich, und gerade in der Anfangszeit, dass man das richtig gut erforscht. Sind diese Anteile, die gerade so viel Belastung auslösen und so gefährliche Symptomatik machen, sind die verknüpft mit dem Trauma oder ist das nur ein Splitter vom Trauma? Weil da, sich damit der Umgang ja total verändert. Du kannst doch jemanden, der gar nicht weiß und vielleicht auch gar kein eigenes Ich ist, antragen, dass er oder sie versteht, warum sie das macht und sich dazu verhält und das dann nicht mehr macht. Mhm. Wenn dieses Innen vielleicht einfach eher ein Fragment ist oder ein Splitter, oder ein Zustand und da gar nichts hintersteht, außer ich mach das, dann geht's mir besser, dann ist ja die Ansprache eine ganz andere. Und mir ist dieses Thema Schutz der inneren Kinder an der Stelle genau deshalb so wichtig, weil auch wenn ich Schwierigkeiten habe, das so zu übertragen auf mein inneres Erleben, hat meine Therapeutin schon recht, wenn sie sagt, diese Inns sind Kinder. Auch und gerade die Kinder, die Anteile, die wir als Täterintrojekte wahrnehmen oder als destruktive Inns bezeichnen, das ist alles Verhalten und Empfinden aus Kindheit und dann entsprechend auch Kinderlogik. Das ist nicht immer unbedingt begründet. Die haben vielleicht nicht mal Worte. Und dann ist der Anspruch, ja, jetzt erklär mal, warum machst du das und kannst es nicht mal lassen oder wo muss ich an dir schrauben, damit du es von dir auslässt oder dich einlässt auf Deals oder so, der ist ja völlig fehl am Platz dann.
Ja.
Das heißt, durch Versicherung schafft man dann Sicherheit.
Durch Versicherung des Gesamtsystems oder?
Ja, durch Versicherung dieser Anteile. Ich höre dir zu.
Ja,
genau. Ich schaffe einen Raum. Ich sag mir, was das Problem ist. Warum machst du das jetzt gerade? Handelst du aus einem Plan oder einer Erinnerung oder einer Überzeugung? Ich versichere dir, ich bin da und gucke, kriegen wir das auch anders hin?
Mhm.
solange man es mit nicht mit Ins zu tun haben, die sagen, ich will das so, ist das wirklich easy peasy. Man muss sich halt das nur trauen und sicher sein.
Ja, ja, und da finde ich auch dieses Bild von der Membran irgendwie total schön, weil es ist ja auch ein Kümmern um genau diese Innens oder um genau diese Aspekte. Also es ist nicht ein Wegsperren, sondern es ist ein Kleiden. Und was wir auch wichtig finden und das, was da so gut dazu passt, ist da echt einfach auch lieb mit uns zu sein, um Verständnis für uns zu haben, auch wenn wir einige Innens nicht verstehen. Also sogar die, die sagen, ich will zerstören, weil ich zerstören will und weil, also oder die das noch nicht mal sagen, aber wo ich das körperlich so spüre, es geht genau darum. Mhm. Und also, und die haben da drin eine Kraft und auch eine, ihre ganze Existenz hängt am Zerstören irgendwie, so fühlt sich's an.
Ja.
Auch das sind sehr, sehr junge Aspekte von uns oder sehr alte, also die schon sehr lange da sind. Und auch wenn wir es, wenn ich es nicht in mein Weltbild integrieren kann, so kann ich doch Verständnis dafür haben und versuchen eben lieb mit uns zu sein, Verständnis dafür haben, dass die aus einer Situation kommen, wo das das Einzige war, was sie werden konnten oder wo, oder nicht werden, aber das Einzige, was sie kannten oder das Einzige, was sie verkörpern konnten, sagen wir mal das. Und auch Verständnis dafür zu haben, aus welchen Kontexten die kommen, aber auch in welchen Kontexten die heute leben. Also von, dass wir auch in einer Gesellschaft leben, wo viel Gewalt auch verherrlicht wird oder normalisiert wird und wo die sich teilweise auch bestätigt dadurch fühlen, durch Bilder und Rhetoriken und Sprechweisen und da einfach auch geduldig damit zu sein und zugewandt damit zu sein.
Ja, und da, das meine ich mit der Sicherheit, die man in sich selbst haben muss, ne? Das ist ja genau durch diese Präsentation von Gewalt in der Allgemeinheit, das stellt ja immer wieder in Frage, hä, aber wenn die im Fernsehen Frauen schlagen, warum darf ich das denn nicht? So, oder ne, wenn das konsequenzlos ist, dass Menschen misshandelt werden oder so, wenn da keine Gerechtigkeit passiert, warum soll ich das denn annehmen? Und da eine Sicherheit drin zu haben und eine Entscheidung getroffen zu haben, ich möchte unversehrt leben, ich möchte niemanden schaden, ich möchte nicht versehren, da ganz sicher drin zu sein, das war für mich total relevant. Also, und je mehr integrative Arbeit ich leisten konnte, also ich war ja nicht immer Hanna, wir waren ja die Rosenblätter. Und ich habe gemerkt, dass je mehr integrative Arbeit ich gemacht habe mit den anderen, desto mehr von dieser Sicherheit hatte ich darüber. Wie will ich leben? Wie will ich sein? Also sich einfach nur fürs Leben zu entscheiden, war wichtig und auch total relevant, aber es war erstmal so ein erster Schritt, der uns so ein Common Ground gemacht hat als Alltagssystem. Weil dann ja die Frage entsteht, okay, alles klar, wir haben uns jetzt drauf geeinigt, wir wollen leben. Das war ja jetzt nicht so schwer, weil das wollten wir ja schon immer. Nur wie soll das denn jetzt aussehen? Und darin eine Sicherheit zu haben, hat sich entwickelt bei mir durch diese Auseinandersetzung, durch dieses Erforschen, warum sind wir entstanden? Da war dann die Aufarbeitung der Psychiatriegewalt total wichtig. Und dann stehen wir jetzt an der Frage, okay, wie integrieren wir die anderen und vor allem Kinder? Und ich merke dann eben, okay, krass, es ist wirklich, es steht und fällt damit, wie sicher ich mir darüber bin, dass ich anders leben möchte, als so, wie es mir im Fernsehen kommuniziert wird oder in gesellschaftlicher Praxis, wie eben, ja, jemand misshandelt Kinder und kriegt dann 2 Jahre Bewährung. Das, ne, es soll für mich, mein Wert ist, es soll Konsequenzen haben, wenn jemand anderen schadet. Das muss nicht Strafe sein, aber es muss eine Konsequenz geben. Es muss eine Antwort darauf geben. Und diese theoretische Auseinandersetzung, die wir am Anfang ja so formuliert haben, die für manche Hörerinnen wahrscheinlich total viel zu hoch und langweilig ist irgendwie, aber die war mein Grundstock dafür, mich überhaupt damit auseinanderzusetzen, wie stehe ich denn dazu, zu Gewalt? Ich brauchte ein eigenes Mindset dazu, ein eigenes Wertesystem dazu und ich musste das selber haben, das konnte mir keiner erzählen. Ich musste das selber entwickeln in der Auseinandersetzung mit mir und meiner Umwelt. Wie will ich leben? Nicht nur, dass ich leben will, sondern auch wie. Darin sicher zu sein, wenn du darin nicht sicher bist, sondern kippst und wackelst, dann gerätst, also ich gerate zumindest dann immer wieder in Traumalogik. Das ist mein Default irgendwie innerlich. Wenn ich anfange, ja, schwammig zu werden, kommt dann nur noch Traumashit raus. Und dann nützt es niemandem mehr. Dann, ich meine, diesen gerade den Kinderins soll man ja irgendwie immer vermitteln, auch es ist vorbei. So, du bist jetzt sicher, es ist jetzt gut. Aber wie sieht denn diese Sicherheit aus, wenn ich dann immer da sitze und denke, naja, vielleicht doch nicht. Es muss ja irgendwie was Festes geben, woran die sich auch festhalten können und diese Verbindung dann herstellen können.
Ja, ich glaube, das geht uns super ähnlich. Also, dass ich auch das Gefühl habe, das, woran festgehalten, also was dann Halt gibt, ist dann auch nicht unbedingt die größere Gesellschaft oder das Außen oder die Medien oder so, sondern das, was Halt gibt, ist wirklich, was ist unsere Haltung, was ist unsere Ausrichtung, was ist unser Wertesystem und wo, also worauf können wir uns einigen, auch wenn wir sehr unterschiedlich sind. Also die jetzt mit im Boot sind, nicht die, die wir noch nach und nach dazu holen oder so. Ja, und dass diese Ausrichtung, glaube ich, für uns auch richtig hilfreich ist und vor allem auch künftig sein kann in der Frage, wie gehen wir mit gewaltausübenden Innen um in einer Weise, die nicht eben auf so einer Bestrafung und Exklusionsding basiert von ihr macht Scheiße, ich sperre euch weg und oder ihr habt hier nichts zu suchen, weil das funktioniert einfach nicht bei einem System. Du kannst nicht sagen, du wirst aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, sondern zu gucken, welche Ansätze gibt es denn, um zu sagen, wie kann damit umgegangen werden, auch eben mit so Gewaltpotenzial umgegangen werden und wie kann das integriert werden, ohne dass wir unsere Werte verlieren und ohne dass wir unsere Ausrichtung verlieren. Und das ist das, woran wir irgendwie, wo wir denken, das ist das, was für uns Sicherheit und Schutz bedeutet. Und da können wir auf jeden Fall noch ordentlich dran arbeiten. Und da haben wir noch einiges vor uns, um zu tun.
Ja. Gut. Lass uns mit diesem Vorhaben, uns immer weiter auseinanderzusetzen, trennen.
Ja, das finde ich auch sehr passend und vielen Dank für den Austausch.
Ja, also gerne.
Nehme ich auf jeden Fall vieles mit.
Wunderbar. Wir hoffen, das geht euch HörerInnen auch so. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.